Hallo, mein Name ist Daniel und Christiane und ich wollen euch von Philosophie erzählen. Heute beenden wir das Kapitel 1.3 von Judith Butlers Das Unbehagen der Geschlechter. Es gibt nochmal ein kurzes Fazit zu den Unterschieden zwischen Beauvoir und Irrigerei und dann begeben Christiane und ich uns in dieser kurzen Folge nochmal in eine Metadiskussion zum Verhältnis des Leib-Seele-Dualismus oder Geist Körperdualismus und dem Verhältnis männlich und weiblich und wie das zusammenhängen mag. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hier werden jetzt wahrscheinlich erstmal wieder andere Themen eine Rolle spielen. Und wenn euch die Folge gefällt oder ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann hinterlasst uns doch mal einen Kommentar. Und jetzt viel Spaß. Und damit Seite 32, die letzte Seite für heute. Der Unterschied zwischen Beauvoir und Irrigerei nach Butlers Darstellung liegt darin, dass Beauvoir sagt, dass das Männliche stets unmarkiert ist, etwa als körperloses Erkenntnissubjekt, während das Weibliche als das andere markiert ist, etwa als mit dem Körper assoziiert. Irrigerei hingegen vertritt die Position, dass beide Elemente dieser Relation am Ende von Männern imaginiert sind und vereinnahmt werden, wir uns schon immer in einer phallogozentrischen Sicht befinden. Mit anderen Worten, Männer wollen nicht nur die coolen, logisch denkenden Säue sein, sie wollen auch noch das Sagen darüber haben, was Weiblichkeit ist. Und darauf, auf dieser Schlussnote, schließt Butler dieses Kapitel ab, indem sie diese beiden Positionen dargelegt hat, um von dort aus weiter voranzuschreiten.
Ja, wunderbar. Ich habe aber noch eine Anmerkung. Ja, bitte. Und zwar haben wir ja gestern schon intensiv darüber gesprochen, was dieser Einschub von Descartes zu bedeuten hat. Und ich hatte da wirklich meine Probleme, das zu verstehen. Und ich habe die auch immer noch. Darf ich das kurz darlegen?
Ja.
Ich habe ja ein Zitat rausgeschrieben. Ich nehme an, das steht hier so in Gender Trouble drin. Zitat: Daher muss jede unkritische Reproduktion der Geist-Körper-Unterscheidung neu durchdacht werden. Sie hat traditionell und implizit die Geschlechterhierarchie produziert, aufrechterhalten und rational gerechtfertigt. Ich finde das ein sehr bolden Claim, den ich nicht genug untermauert finde, weil ich habe mich gefragt, ist das denn wirklich so? Also ich sehe total, dass es eine Assoziation gibt zwischen Körper gleich weiblich, Geist gleich männlich. Aber Körper und Geist und Mann und Frau kann man doch auch losgelöst voneinander betrachten. Also diese Kopplung ist zwar in unsere Kultur eingeschrieben, aber das ist doch kein deterministischer Zusammenhang. Und es gibt auch Situationen, in denen die Nutzung einer dieser Dichotomien die andere überhaupt nicht mitdenkt. Also ich kann doch auch über Körper und Geist nachdenken, ohne dass ich gleichzeitig über Männer und Frauen nachdenke. Also ich sehe diese Kopplung einfach nicht so krass, wie das hier dargestellt wird. Also wenn ich statt Körper und Geist jetzt beispielsweise blau und rosa denke, dann fällt es mir tatsächlich schwer, mir Situationen vorzustellen, in denen blau und rosa als Gegensatzpaar benutzt wird, wo aber nicht das Geschlecht mitgedacht wird. So, das fällt mir wirklich schwer. Also selbst wenn ich irgendwie an Statistiken denke, wo für die eine Gruppe blau und die andere rosa benutzt wird, dann denke ich natürlich, ah, okay, hier werden Männer und Frauen miteinander verglichen. So, da ist die Assoziation ist sehr stark. Aber zwischen Körper und Geist und Mann und Frau sehe ich das einfach nicht so deutlich. Und deswegen dieser Satz, sie hat traditionell und implizit die Geschlechterhierarchie produziert, aufrechterhalten und rational gerechtfertigt, da würde ich einfach nicht mitgehen. Also der Zusammenhang zu anderen Gegensatzpaaren ist wesentlich stärker als zwischen Körper und Geist. Und dass das hier so in den Mittelpunkt gerückt wird, da fehlt mir ein bisschen die Begründung dafür. Oder da fehlen mir Beispiele, die das Ganze untermauern. Du siehst, ich will hier wieder den Empirismus reinbringen.
Den bringe ich dir aus der Sprachwissenschaft. In meiner Folge zu nicht diskriminierender Sprache hatte ich ja dieses wunderschöne Beispiel von Anatol Stefanovic, wonach wenn wir Menschen beschreiben sprachlich, dann benutzen wir immer bestimmte Marker und diese Marker wirken immer sehr unordentlich so. Da ist einer irgendwie schwarz, der andere ist ein Chinese, der nächste ist ein Muslim, die nächste ist eine Frau, nächste ist trans, bi, behindert, sowas. Das sind normalerweise, wenn wir die Welt kategorisieren im Sinne von Aristoteles, ne, dann haben wir dann sehr systematisch, dass wir, ne, zum Beispiel Oppositionen bilden wieder. Und hier haben wir lauter verschiedene Etiketten. Also wir haben einen Kontinent, mal eine Hautfarbe, mal eine Religion, mal eine Geschlechtsidentität, mal eine sexuelle Orientierung und so weiter. Und die Frage, wie kommt denn die Ordnung in dieses System rein, mit dem wir Menschen bezeichnen? Und die Ordnung kommt dann rein, so Anatol Stefanowitsch, wenn wir das Nichtbezeichnete immer als Opposition sehen. Und das ist nämlich männlich, weiß, christlich, europäisch, heterosexuell. Und das heißt, dass der weiße heterosexuelle Mann, den denken wir so sehr als Norm, dass wir überhaupt nicht ihn mit irgendeinem Attribut belegen brauchen. Mhm. Und das heißt, wenn wir über den Geist nachdenken, dann ist erstmal als Norm gesetzt, dass das ein Mann ist. Und wenn wir dann über den weiblichen Geist nachdenken, dann kommt sofort wieder das Attribut, das weibliche Gehirn. Während wenn wir über das Gehirn sprechen, dann ist als Standard in unseren Diskursen gesetzt, es geht um männliche Gehirne. Und dieses Ungleichgewicht ist halt ganz tief in die philosophische Tradition eingeschrieben, sagt Butler. Das wird immer, wenn wir irgendwie vom Leib-Seele-Dualismus sprechen, wenn wir über die Seele sprechen, dann haben wir erstmal Assoziationen mit Männlichkeit. Und erst, wenn wir über den Leib sprechen, dann machen wir die Opposition auf zwischen männlich und Weiblichkeit. Und in dem Moment, wo wir nur über den Geist nachdenken, dann überdenken wir gar nicht an den weiblichen Geist und an den männlichen Geist, sondern nur an den Geist an sich. Und da an sich für uns immer das Unmarkierte und damit das Männliche ist, haben wir hier immer schon so ein Machtverhältnis. So würde ich das verstehen.
Okay, ja, als wir gestern gesprochen haben, habe ich halt auch gedacht an die ganzen Bücher zum freien Willen, die ich letztes Jahr gelesen habe, und da kam es mir nicht so vor, als steckten da Geschlechterassoziationen drin. Ich kann doch auch über den Zusammenhang zwischen Körper und Geist nachdenken, ohne überhaupt über das Geschlecht nachzudenken. Ne, ich kann doch, ich weiß nicht, also das fällt mir doch, und da kann ich doch nicht die einzige Person sein, das relativ leicht, das völlig losgelöst davon zu betrachten. Und ich glaube, dass das auch viele NeurowissenschaftlerInnen und so weiter tun. So. Deswegen, dass das die Geschlechterhierarchie produziert und aufrechterhalten hat, ich sehe total, was du gerade geschildert hast. Ich würde aber wahrscheinlich dann sowas sagen wie, wenn wir über den Geist nachdenken, und mit wir meine ich jetzt die Menschen und Philosophen, vor allem der Menschheitsgeschichte, dann hat Geschlecht da keine Rolle gespielt, weil immer vom männlichen Standard ausgegangen wurde. Aber nicht, dass das irgendeine Geschlechterhierarchie produziert. Dazu müsste man die Frau ja mitdenken und gleichzeitig immer sagen, ja, aber bei Frauengehirn ist das aber so. Und das macht man ja nicht. Also zum Glück macht man das nicht. Nicht in dem Ausmaß, wie es nötig wäre, um das zu implementieren in der Kultur.
Ja, ich bin vollkommen bei dir, dass nicht jedes Mal, wenn wir über den Leib-Seele-Dualismus nachdenken, wir irgendwie da Männlichkeit implizieren. Dennoch, glaube ich, sind das Strukturen, die ganz tief in unserer philosophischen Tradition stecken. Ich habe hier so ein Buch, Philosophische Disziplinen. Wenn du vorne in die Inhaltsangabe guckst, dann hast du da Metaphysik, Sprachphilosophie, Ethik, Ästhetik und feministische Philosophie. Warum ist da keine Philosophie der Männlichkeit drin? Warum wird nicht, also jetzt nicht im Sinne von Maskulinismus, sondern warum wird nicht genauso im, also ich kann es mir natürlich traditionell erklären, so, weil feministische Philosophie sich eben gerade im Emanzipationskampf entwickelt hat, aber trotzdem könnte man ja genauso Männlichkeit als philosophisches Objekt untersuchen, wie wir es mit Weiblichkeit tun. Und dass wir das halt nicht machen in so einem Einführungswerk in die philosophischen Disziplinen, zeigt doch auch schon wieder, dass da die Männlichkeit als Norm angenommen wird.
Ja, das bestreite ich auch gar nicht so. Das ist ja wie der alte weiße Mann, der sagt, naja, Identitätspolitik, das machen ja immer nur die Minderheiten, trifft das genau. Ja nicht. Aber diese Schlussfolgerung, die da drin steckt, dass Platon oder Descartes oder wer auch immer jetzt hier als ursächlich für diese Leib-Seele-Dualität angenommen wird, dass das auch eine Ursache ist für Misogynie beispielsweise, das finde ich halt viel zu weit gegriffen so. Ich kann mich doch als sehr feministische Person Ich kann mir doch auch Gedanken darüber machen, wie mein Geist mit meinem Körper in Zusammenhang steht. Das ist doch keine geschlechtsspezifische Fragestellung. Das ist das, woran, wo ich mich so drüber aufrege.
Ja, ich glaube, es ist halt kein Kurzschluss. Es ist nicht so, Platon hat den Leib-Seele-Dualismus erfunden und damit hat er irgendwie Misogynie erfunden, sondern Butler will uns hier nur darauf aufmerksam machen, dass Platon, als er diese sehr berechtigte Frage stellte, dann einen blinden Fleck hatte und dass da Assoziationen drinne stecken, die Platon vielleicht noch gar nicht mitgedacht hat und Descartes noch nicht mitgedacht hat, aber sie kommt ja, dass wir jetzt in unserer Besprechung heute gar nicht so sehr in den Vordergrund gestellt haben, sie kommt ja immer wieder auf Sartre zurück, um da an dessen Texte das klar zu machen, wie stark bei Sartre eben diese Idee drinne steckt, dass der Mann das Subjekt und die Frau das Objekt ist. Und dass halt das entstanden ist aus so einer philosophischen Tradition, die den Mann als Standard setzt. Und dass du klar kannst über diese ganzen philosophischen Probleme nachdenken, auch als Frau, sogar als Frau. Oh Gott, das tut mir so leid. Nein, kannst du darüber nachdenken, ohne gleich jedes Mal das Patriarchat zu verfestigen, nur weil du jetzt gerade über den Leib-Seelen-Dualismus nachgedacht hast. Aber es geht ja immer um die Bedingungen der Möglichkeit in der Philosophie. Mhm. Und es geht ja halt um die Bedingungen der Möglichkeit von Geschlechtsidentität. Und sie sagt halt, wenn du nie darüber nachdenkst, was Männlichkeit ist, dann haben wir da ein Problem von, können wir das nicht komplett ausloten. Und wenn du Männlichkeit immer mit Körperlosigkeit gleichsetzt, dann ist es nicht in jedem einzelnen Sprechakt, schreibst du das Patriarchat fort. Aber wenn du halt nie thematisierst, dass es halt männliche und weibliche Geister gibt, dann haben wir halt das Problem, dass dann sich im großen Ganzen trotzdem so Strukturen festschreiben.
Mhm. Wobei dann die Einschränkung, es gibt auch weibliche Geister, ja auch wieder irgendwie Stereotyp ist. Aber das ist dann halt nochmal eine ganz andere Frage.
Ja, okay, aber das weißt du, müssen
wir
halt immer.
Es gibt weibliche Perspektiven, würde ich jetzt
sagen. Wir dürfen halt nie nur die weiblichen Perspektiven erwähnen, sondern müssen auch sagen, es gibt auch männliche Perspektive. Es gibt nicht den Standard und die weiblichen, sondern es gibt männliche und weibliche. Und die männlichen sind natürlich genauso gefärbt wie die weiblichen.
Ja, so ist das.
Schön.
Und wie ist deine männliche Perspektive zu dem Abschluss dieser Folge?
Ja, es ist ein großer Brocken. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen ich da am Ende rausdestilliere. Aber es hat mir nach der großen Unterbrechung sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch Gelegenheit, das jetzt einige Male zu lesen, dieses Kapitel. Und ich hoffe, wir haben da so ein bisschen was rausgeholt.
Ja, ich glaube, wir haben da auf jeden Fall was rausgeholt. Ob das so substanziell ist oder doch nur akzidentiell, das können uns ja die HörerInnen erzählen.
Ja. Das könnt ihr gerne machen auf privatsprache.de zum Beispiel oder wo immer ihr das hier hört. Da findet ihr eigentlich überall Gelegenheiten, irgendwie zu kommentieren, Bewertungen abzugeben etc. Ihr könnt uns auch gerne Audiokommentare einschicken. Ihr seht, die spielen wir dann vor und reden darüber. Ihr könnt uns aber auch E-Mails schicken und sagen, ihr möchtet nicht namentlich oder stimmlich erwähnt werden, aber ihr habt da eine Frage, über die wir mal reden sollen.
Das wäre cool.
Genau. Und dann, Christiane, danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir hier über Judith Butler zu sprechen.
Ja, sehr gerne.
Magst du uns noch mal sagen, wo man denn noch mehr von dir hören kann, wenn man noch mehr von dir hören möchte?
Zum Beispiel bei den Science Heroes. Das ist ein Podcast, der sich mit Frauen und nicht-binären Personen in der Wissenschaft beschäftigt. Das ist der Podcast, wo Benjamin zum Beispiel auch schon zu Gast war.
Sehr schöner Podcast, kann ich sehr empfehlen.
Danke.
Ja, gerne. Meine ich so. Mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, wir danken euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Tschüss.
Tschüss.